Begrüße auch alle, die jetzt mittlerweile zu uns gestoßen sind und begrüße jetzt ganz herzlich Martin Bühlmann. Er wird uns heute Morgen das Wort Gottes auslegen, den biblischen Impuls halten. Martin Bühlmann ist Leiter der Vineyard Dach, sage ich es richtig, Leiter der Vineyard in Bern, aber vielmehr noch nach vorne hin Leiter der Vineyard in Berlin. Die ziehen nämlich um demnächst. Und er wird sich jetzt so ein bisschen in der deutschen Sprache üben. Also das Schweizer Akzent kann er nicht verleugnen, aber er ist schon sehr gut, finde ich, Martin.
Ich möchte doch der Erwartung entsprechen, als Schweizer wahrgenommen zu werden. Weshalb ich jetzt doch etwas mit einem stärkeren Schweizer Akzent spreche. Herzlich willkommen heute Morgen. Wir haben 30 Minuten Zeit. Wichtig ist, dass wir nicht nur Berührung zum Wort Gottes haben, sondern auch zueinander. Ich möchte Sie einladen, kurz rechts, links, hinten, vorne, guten Tag zu sagen. Schön, dass Sie hier sind. Ja. Ich laufe es. Perfekt okay. Für mich. Eine der Schwierigkeiten für Schweizer in Deutschland ist ja nicht die Sprache, sondern der höfliche Umgang. Als Schweizer sind wir ja ein Bauernstaat, nicht wahr? Und wir duzen jeden. Ich möchte mich jetzt schon ganz herzlich entschuldigen, falls mir das während des Beitrags passieren sollte, dass ich Sie duze. Wir haben ein wunderschönes Thema diese Woche, wobei ich habe mich sehr stark gefragt, wie kommt jemand überhaupt auf die Idee, mich zu einem Gesundheitskongress einzuladen. Ihr werdet merken, dass der Weg dazu vielleicht ein anderer ist als der über das Gesundheitswesen. Ich möchte heute Morgen über die Worte beauftragt zu heilen sprechen. Ja? Und das Ziel heute Morgen ist es, einige Dinge in unserem Denken aufzumischen. Ich werde wenige Antworten geben, vielleicht eher Fragen stellen. Ich hoffe, dass die eine oder andere Frage bei Ihnen was auslösen wird. Ich werde 2, 3, 4, 5 Thesen weitergeben, die man vielleicht aufschreiben kann, falls Sie auf ein gewisses Interesse stoßen. Ich möchte einen Bibeltext lesen, bitte Sie, als gute evangelische, katholische und freikirchliche Christen haben Sie das Buch bestimmt hier. Johannes Evangelium Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Wir sind ja ein ökumenischer Anlass, das wollte ich noch vorausschicken. Ich bin vom Hintergrund her evangelisch, im Alltag der Arbeit freikirchlich und im Herzen römisch. Also ich verkörpere die Ökumene in meiner Person, nicht für alle, aber für mich. Johannes 21, 1 bis 7. Übrigens, dieses Kapitel hat große Schönheit, weil in diesem Kapitel einige echte, kostbare Schwerpunkte sind, die man gerne unabhängig voneinander betrachtet. Wenn man sie aber in den Zusammenhang setzt, haben sie ungemein viel zu sagen. Doch lassen Sie mich den Text vorlesen, Johannes 21, 1 folgende. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus, Thomas, Nathanael und die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, geh fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit. Da gingen sie hinaus, stiegen in ein Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass er es war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Nein, antworteten sie. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Sie warfen das Netz auf die andere Seite und vermochten die Menge der Fische nicht mehr ans Land zu ziehen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, nicht wahr? Wir haben unser Bild von Christenleben, wir haben unser Bild, was es bedeutet, als Nachfolgerin oder Nachfolger von Jesus Christus zu leben. Wir haben unser Bild von christlicher Gemeinschaft, geprägt von unserem Hintergrund, unsere Biografie, geprägt auch vielleicht von der Familie, in die wir hineingeboren sind, Herausforderungen des Lebens. Wir haben ein bestimmtes Bild des Lebens. Wir haben ein bestimmtes Bild der Gesellschaft. Und unser Bild der Gesellschaft, das bestimmt mit darüber, wie wir uns als Christen in dieser Gesellschaft drin bewegen, wie wir uns sehen. Die Herausforderung, in der wir leben, ist, dass sämtliche Dinge in Bewegung sind und immer schneller in Bewegung geraten. Was mal war, nicht wahr? Es gibt ein schönes Lied, das ist nicht mehr. Was mal war, das ist nicht mehr. Und was mal sein wird, sehen wir noch nicht. Und eine Tatsache, bei der jeder beistimmen wird, ist, dass die einzige Konstante, in der wir heute leben, die Veränderung ist. Sowohl die Veränderung des Wissens der Menschen, die Veränderung demografisch, Entwicklung der Gesellschaft, nicht nur im Blick auf Alter, sondern genauso im Blick auf Migration, Zusammensetzung der Bevölkerung in unseren Städten, dort, wo wir sind. Wirtschaftlich verändert sich alles viel schneller. Wir sind stets gefordert von der Angst, mal Arbeitsstelle zu verlieren. Der Mensch hat keine Konstante mehr. Beruflicherweise wissen wir früher, da gehörte es zum guten Ton in Württemberg, dass man am Arbeitsplatz, wo man die Lehre gemacht hat, dann auch 40 Jahre arbeitete, nicht wahr? Dem ist nicht mehr so, alles bewegt sich. Die Deutschen leben nicht mehr in Deutschland, sondern in der Schweiz. Alle können nicht kommen, weil es zu klein ist, aber viele kommen gerne. Ja, weshalb? Perspektive, Veränderung, Einkommen, Sicherheit, Zukunft, alles bewegt sich. Und Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, die haben nicht mehr die gleiche Gültigkeit. Die Erfahrungen können uns viel mehr zurückhalten, uns zu öffnen für Entwicklungen, die sowieso anstehen. Wir sind es uns gewohnt, immer auf der gleichen Seite zu fischen. Und wir machen uns sehr selten Gedanken darüber, ob wir beim Fischen effektiv sind. Wir halten uns lieber darüber auf, dass es keine Fische im Netz hat, als dass wir uns die Frage stellen würden, ob wir auf der falschen Seite fischen. Und das ist nicht nur eine gemeindliche oder christliche Wahrheit, das ist auch eine berufliche Wahrheit. Ich bin kein Spezialist in diesem Bereich. Die meisten von Ihnen kommen vom Gesundheitswesen her. Aber ich weiß so gut und Sie noch besser, dass sich das Gesundheitswesen unglaublich langsam bewegt. Und dass die Entwicklung des Gesundheitswesens von Kostenseite her, aber auch von der ganzen Entwicklung her, eigentlich für den ganzen Staat bedrohlich ist. Und wir nicht mehr auf der gleichen Seite fischen können. Wir müssen mal innehalten und uns überlegen, wie arbeiten wir miteinander im Gesundheitswesen. Ich kenne das Gesundheitswesen in der Schweiz besser und kann sagen, dass die massivsten Widerstände von Ärzteseite, von Krankenhausseiten herkommen und dass Veränderungen nur mit großer Feindschaft akzeptiert werden. Wir aber keine Chance mehr haben, als uns auf die Veränderung einzulassen. Dasselbe gilt für unser Christenleben. Unser Christenleben lebt nicht primär davon, dass wir in den Erfahrungen der letzten 30, 40 Jahre leben und versuchen, in unserem Christsein sozusagen zu überleben, damit wir den Glauben nicht verlieren und damit einige weitere den Glauben auch noch bewahren können, damit wir dann irgendwann, wenn Jesus uns ruft, eingehen können in die Verheißung, die uns gegeben ist, im Leben danach. Wir müssen uns die Frage stellen, als Christenmenschen, nehmen wir unseren Auftrag in der Welt wirklich wahr? Fischen wir auf der richtigen Seite des Bootes? Oder stehen wir an einem Punkt, wo wir uns gewisse Gedanken machen müssen, auf welche Seite wir fischen wollen? Ich habe einige Fragen. Und ich habe diese Fragen, die ich Ihnen gerne stellen möchte, die ich mir genauso stelle, aus einem einzigen Grund. Es ist eine Tatsache, dass die Kirche heute in der Gesellschaft nichts mehr zu sagen hat. Nein, nein, mögen Sie sagen, die Kirche hat immer noch ihren festen Platz. Das ist der Trost der schmerzenden Seele. Wahrheit ist, die Kirche ist in unserer Gesellschaft nicht mehr existent und hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Und keiner interessiert sich dafür, was die Kirche zu irgendeinem Thema beiträgt. Die Kirche hat die Beziehung zum Leben, zum Alltagsleben des einfachen Bürgers, grosso modo, vollständig verloren. Und die Frage ist natürlich, ist das einfach ein Zeichen der Zeit, einer nachchristlichen Gesellschaft sozusagen, die sich von Gott und Evangelium wegentwickelt? Oder ist diese Tatsache eigentlich die größte Chance, die wir als Christen in den letzten Jahrhunderten gehabt haben? Als doch eher positiver Mensch, eher mal gesagt, eher enthusiastischer, fröhlicher Mensch, nehme ich mal nicht das Negative an, sondern das Positive und denke, die Christenheit der westlichen Welt hat die größte Chance, die sie je gehabt hat. Nämlich den Kern ihres Wesens, Glaubens und Lebens in einer Weise darzustellen, die in der Gesellschaft wirklich heilend wirken kann. Unsere Berufung ist es nicht, die Gesellschaft zu verändern. Unsere Berufung ist es, Impulse zu setzen. Doch Impulse setzen können wir nur, wenn unser Netz intakt ist und wir den Mut haben, uns auf Neues einzulassen, eben das Netz auf die andere Seite zu werfen. Hier meine 6 Fragen, über die ich gerne, nicht heute Morgen, über die ich stets nachdenke, die 6 Fragen, die ich Ihnen einfach mal so hingeben möchte, um sich einige Gedanken zu machen. Die erste: Welches Bild haben wir von unserer Gesellschaft? Ist sie der Schlund der Hölle? Oder der von Gott geliebte Ort seiner Offenbarung? Als Christenmenschen müssen wir eines verstehen lernen. Obwohl Christus seine Gemeinde liebt wie nichts anderes, obwohl Christus seine Kirche liebt, obwohl Christus das Volk Gottes liebt, ja, das war jetzt ökumenisch, habt ihr es gemerkt? Gemeinde für die Freikirchen, Volk Gottes für die Katholiken und Kirche für die Evangelischen. Das zählt für uns alle, ja, von der Sprache her. Obwohl seine Liebe eben der Kirche gilt, ist seine Liebe zur Welt nicht vermindert. Sondern der Beweggrund seines Wirkens und seiner Offenbarung ist nicht die Kirche, sondern die Welt. Das Ziel seiner Liebe ist nicht die Kirche, sondern die Welt. Die Welt ist sozusagen der Ort, wo er sich offenbaren möchte, und er offenbart sich durch die Kirche in dieser Welt. Aber wir müssen wegkommen davon, von diesem narzisstischen Christendenken, dass wir der Nabel von Gottes Wirken sind. Die Welt ist es. Die Jesus fernstehende Gesellschaft. Diese Welt, die nicht einfach schlecht ist, aber in Schwachheit ätzt und stöhnt, weil gewisse Dinge nicht erfahrbar sind, die in Christus Geheimnis sind, das durch die Gemeinde geoffenbart werden sollte. Welches Bild der Welt haben wir? Und ich denke, wir müssen das Netz auf die andere Seite werfen. Ein positives Bild der Gesellschaft entwickeln heißt, die Menschen um uns herum, auch wenn sie anders denken sind, zu schätzen und zu nicht nur zu akzeptieren, sondern dankbar entgegenzunehmen, dass viele dieser Menschen die gleichen positiven Anliegen haben und das gleiche Herz zu guter Veränderung, für Gerechtigkeit, für diese Welt, ja, wie wir. Diese Motivationsfragen, dass Christen die guten Motive haben und nicht Christen schlechte, ist nicht nur öde, sondern falsch. Zweite Frage. Bezieht sich Gott generell in seinem Umgang mit Menschen auf die Leistung der Menschen oder seine Liebe zu ihnen? Was ist der Maßstab von Gottes Liebe? Wie ist sie erfahrbar? Ja? Worauf bezieht sich Gott? Ist Leistung auch im Glauben der Punkt, auf den er sich bezieht, oder ist es seine Liebe? Jetzt, der Fluch, in dem die Christenheit lebt, bekennende Christen, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ist, wir sind so leistungsorientiert in unserem Glauben, dass wir denken, wenn wir nicht immer besser und immer perfekter werden, können wir uns die Liebe Gottes nicht verdienen. Und genau dieser Punkt hält uns von der Veränderung ab, weil die Verkrampfung eine Veränderung nicht zulässt. Also den Fakt zu akzeptieren, ich bin geliebt, nicht weil ich ein Schweizer bin und weil ich hübsch bin und weil ich nett bin und begabt bin und gute Leistung bringe und etwas bewirke, nicht deshalb bin ich geliebt, sondern ich bin einfach mal geliebt, Punkt. Verstehe ich das? Nö, eigentlich nicht. Ich schaue in den Spiegel und denke, nö, geht nicht. Ich denke an mein Verhalten, gestern, vorgestern, vorvorgestern, denke, geht nicht. Ich sollte doch, ich müsste doch. Oh, Heiland, hilf mir, dass ich immer besser werde. Ja? Und diese Tatsache verkörpern wir als Christenmenschen so sehr, dass es unser Ruf in der Welt ist, dass wir nicht nur weltfremd sind, sondern so vollständig fixiert sind nur auf Leistung, dass das Zerbrochene bei uns keinen Platz hat. Und dann schreien wir auf wie die Wilden, wenn das Thema Homosexualität aufgenommen wird und wir beschuldigt werden in irgendeiner Weise, das geht nicht und wir seien da fundamentalistisch und so. Wisst ihr was? Wir sind das. Wir haben das Zerbrochene meistens nicht so umarmt. Ist jetzt pauschalisierend, okay? Lassen wir stehen, soll ja Gedanken anregen. Wir haben das Zerbrochene so aus unserem Denken rausgeschoben und von der Liebe Gottes exkommuniziert sozusagen, dass wir gar nicht relevant sein können für den Menschen, der es eben nicht perfekt hinkriegt. Und deshalb ist die Christenheit auch mittelständisch. Autsch. Dritte Frage. Ist Heiligung Perfektionierung des Christenlebens oder ein Leben aus der innigen Gemeinschaft mit einem sich um mich und alles, was mein Leben betrifft, kümmernden Gottes? Ähnlich wie die zweite Frage. Aber ich merke, damit ich mein Netz auf die andere Seite hinauswerfen kann, ist nicht gefragt, dass Heiligung eben Perfektionierung des Glaubens ist, sondern Nähe zu Gott, die ich ausstrahle. Die Menschen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, die Heilung brauchen, die suchen Menschen, die Heilung verkörpern. Und Heilung verkörpern wir nur insofern, als dass wir Gott zugänglich machen durch unser Leben. Und die Kernfrage, die sich stellt, ist, ist Gott in meinem Leben zugänglich für Menschen, die ihn nicht kennen? Bin ich ein Freund der Sünder? Nun, dieser eine Satz, der hat es in sich, weil er über Jesus schon ausgesprochen ist. Bin ich ein Freund der Sünder? Ich kann nur den Heilungsauftrag in der Gesellschaft wahrnehmen, wenn ich ein Freund der Sünder bin. Die Zeit christlichen Ghettos ist vorbei. Die Ineffektivität der christlichen Gemeinde ist so massiv, dass sie ihren Platz in der Welt verloren hat. Die Zeit, das Netz auf die andere Seite zu werfen, ist am Anbrechen. Umdenken ist angesagt. Vierte Frage. Ist mein Leben ein ganzheitliches Leben oder trenne ich Beruf, Alltag und Glaube? Eine der Hauptherausforderungen, denen ich entgegenstehe, seit meine Frau und ich in Deutschland wohnen, und Ausländer sehen das natürlich immer schneller, und bitte nehmt das nicht als Beleidigung deutschen Wesens an. Ja? Aber es gibt drei Themen, über die man mit deutschen Menschen schlecht sprechen kann. Politik. Wer hat für die CDU gewählt? Bitte Hände hoch. Wer SPD? Verstehen Sie? Sowas fragt man nicht. Das ist politisch nicht korrekt. Darüber spricht man nicht. Zweitens, wie viel verdienst du als Pfarrer so? Weißt du, was ist dein jährliches Einkommen? Darüber spricht der Deutsche nicht. Ja? Und über Glauben spricht er auch nicht. Also wir haben offensichtlich Dinge aus der Ganzheitlichkeit rausgenommen und segmentiert. Und die Antwort der christlichen Kirche ist nicht die Segmentierung des Lebens, sondern aus der jüdischen Tradition heraus das Zusammenführen eines ganzheitlichen Lebens, wo Glaube, Beruf und Alltag eins sind. Leben wir das? Fünfte Frage. Ist der Auftrag der Gemeinde die Bewahrung des Glaubens ihrer Mitglieder oder die Vermittlung von Gottes Liebe? Ich bin seit über 30 Jahren im Geschäft. Ja. Die Vineyard Bern ist von 3 Personen auf über 1200 gewachsen. Ich leite heute über 150 Gemeinden. Das ist mein Kern, die Kompetenz. Ich weiß, wie das läuft. Ja. Von der menschlichen Seite her. Ich weiß, wie sich Gemeinde anfühlt. Ich weiß, wie sich Führung anfühlt. Ich weiß, welches die Herausforderungen sind. Aber eines muss ich nach über 30 Jahren sagen. Die meisten christlichen Gemeinschaften existieren für sich und nicht für die Welt. Die existieren, um den eigenen Glauben zu feiern. Aber nicht, um den Auftrag Christi wahrzunehmen. Was Wunder, wenn die Kirche mehr und mehr marginalisiert wird. Was Wunder, wenn wir keine Stimme in der Gesellschaft mehr haben. Was Wunder, wenn die Heilungskraft Christi, die sowohl dem Individuum als auch seinem Umfeld, sprich der Gemeinschaft, der Gesellschaft gehört, nicht mehr wirksam sind. Ist doch kein Wunder, wenn wir nur uns selbst feiern. Frage. Sechste und letzte Frage. Was heißt Heilung im Kontext von Gottes Liebe zu allen Menschen? Was heißt Heilung? In Berlin bin ich mit einer Gruppe von Freunden dabei, Vineyard Berlin zu gründen. Das merkt eigentlich keiner, weil wir keine Gottesdienste feiern. Wir feiern keine Gottesdienste aus einem Hauptgrund. Ich bin mir sehr bewusst, dass wenn Vineyard mit Worship-Musik und unserem Stil und wer wir sind, wenn wir die Fahne hissen in Berlin, wir sind hier, dann kommt die christliche Karawane mit Macht auf uns zu und wir feiern nach 3, 4, 5, 6 Monaten Gottesdienst mit 200, 300 Leuten. Ja? Das funktioniert so. Ich weiß auch, welche Knöpfe man drücken muss, damit das geschieht. Aber meine Lieben, das geht doch nicht. Das bringt ja nichts. Denn dort, wo sich Gemeinde umlagert, kann sich Reich Gottes nicht ausbreiten. Dort, wo Kirche Jesu Christi sich umlagert, kann sich Reich Gottes nicht ausbreiten. Geht nicht. Heilung bedeutet doch, dass die Menschen, die Christus fernstehend sind und zu Christus kommen, in ihrem Geist geheilt werden können durch diese innige Gemeinschaft, die sie mit ihm eingehen. A, B, dort bleibt es doch nicht stehen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns nur um den Menschen und seine geistlichen Bedürfnisse kümmern und nicht um seine natürlichen. Was muss Gemeinde tun? Sie muss sich um das Leben dessen kümmern, der sich auf dem Weg zu Christus hin befindet. Und möglicherweise, bevor er Christus begegnet, genauso wie uns das in den Evangelien auch gezeigt ist, erleben diese Menschen die Hinwendung Gottes in ihrem Alltag. Sind wir als Christenmenschen bereit, den sozialen Nöten in der Liebe Gottes entgegenzustehen? Sind wir bereit, uns in Familienprobleme hineinzubegeben von Menschen, die noch Christus fern sind? Sind wir bereit, Kindern zu dienen, die in schwierigen Verhältnissen leben? Sind wir bereit, Schuldensanierungen durchzuführen bei Menschen, von denen wir nicht erwarten können, dass sie das Geld, das wir ihnen schenken, wieder zurückgeben können? Sind wir bereit, diesen schmerzhaften Weg mit Menschen zu geben, zu Christus hin, die so vieles nicht verstehen, weil sie es nie gelernt haben und weil sie so weit weg sind, dass sie noch keinen Zug zu geistlichem Verständnis haben? Sind wir in diese Welt hineingesät, um ein Licht, ein Salz, etwas Angenehmes für die zu sein, die Christus fernstehend sind, oder feiern wir einfach unsere scheußliche Frömmigkeit für uns? Und dort stellt sich für mich die ganze Frage von Heilungsauftrag in der Welt. Sind wir Freunde der Sünder? Zu den Thesen kurz. Jemand hat die Zeit im Griff. Wer hat die Zeit im Griff? Danke. Ich habe einige Thesen. Heilung bedeutet für mich, zu akzeptieren, dass Heilung ein Lebensprozess in mir ist. Und dass der Lebensprozess im Grunde genommen bedeutet, dass ich auf dem Weg der Versöhnung mit mir selbst bin. Es ist ein unglaubliches Vorrecht, dass ich dieses Jahr 55 Jahre werde. Wenn ich die Zahl ausspreche, dann wirkt sie schon etwas schockierend auf mich. Aber das hängt mit meiner 68er Biografie zusammen. Aber wenn ich ganz aufrichtig und ehrlich mich dieser Realität entgegenstelle, muss ich sagen, es ist ein unglaubliches Vorrecht, 55 zu sein und innerlich erfahren zu haben, dass meine Identität nicht abhängig ist von Erfolg, von Leistung, von dem, was ich geschaffen habe und wie Menschen auf mich reagieren, sondern in Christus zur Ruhe gekommen zu sein. Nur, Heilung ist kein Geschehnis, sondern ein Prozess. Und die Ganzheitlichkeit, die uns in der Versöhnung Christi angeboten wird, als Heil und Heilung, ist ein Prozess der Veränderung hin zu Jesus-Ähnlichkeit, die vielleicht nicht religiös oder äußerlich fromm zu verstehen ist, sondern von einer inneren Gelassenheit geprägt ist und der Fähigkeit, mit dem Leben umzugehen, gleich ob es sich positiv oder negativ uns nähert. Ich glaube, wir können letztlich nur dann Heilung vermitteln, wenn wir uns bewusst sind, dass wir auf diesem Weg zur inneren Mitte, ja, gleich wie wir es nennen möchten, den Weg zu diesem Christus in uns stets gehen und zur Ruhe kommen in dem, was Christus uns zugeteilt hat. Die christliche Gemeinde kann erst dann ein Salz in der Gesellschaft sein, wenn sie ihren Blick nicht mehr auf ihr eigenes Wachstum und die Qualität ihrer Programme richtet, sondern auf den inneren Wert, der in die Welt hinausgeht. Meine Lieben, wir müssen das wirklich verstehen. Die meisten Gemeinschaften und Kirchen und Freikirchen sind nicht mit sich versöhnt. Es ist ein stetes Ringen um Erfolg. Und genau das spricht gegen das Leben in ihn. Denn das Leben ist etwas, was in die Welt drängt. Das Leben will nicht für sich gelebt werden. Wahres Leben drängt immer hinaus. Zweite These für mich. Teilen hilft heilen. Ich tue mich unglaublich schwer mit philosophischen Ideen, wie wir dem Sozialstaat helfen könnten und wie alles besser werden kann und bezahlen müssen immer die anderen. Die Kirche hat einen Auftrag zu teilen. Es gibt eine Ökonomie des Reiches Gottes. Und in dieser Ökonomie heißt es, wer nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, dem wird das zuteil werden, was er braucht. Wir brauchen ein riesiges Maß im Moment in unseren Kreisen an Bereitschaft zu dienen. Die christliche Kirche dient nicht mehr, sie will sich dienen lassen. Dieses Verständnis von, was wir haben, geben wir weg und teilen wir, damit es dem Nächsten gut geht, ist in sich ein Zeichen der Gegenwart Christi. Leben wir es? In Berlin zum Beispiel, wir haben zwei größere Stützpunkte. Größer ist noch überhaupt nicht größer, einfach zwei Stützpunkte. Kleine, also vollständig unwichtig, keiner muss irgendwie bedroht sein. Wir backen ganz kleine Brötchen, die gehen keinem auf den Nerv. Was wir herausfinden ist, in Köpenick, wo ich wohne, Südost-Berlin, die Menschen, die zum Glauben kommen, die meisten haben große materielle Nöte, familiäre Nöte. Und wenn wir das Leben Christi vermitteln, dann geht es um praktische Lebenshilfe. Und praktische Lebenshilfe heißt sehr häufig teilen. Meine Ostberliner Umgebung wurde dann von meinen Freunden, die Christus nicht kennen, sehr schnell von Solidarität gesprochen. Und ich habe dann gemerkt, dieser ehemalige DDR-Ausdruck von Solidarität beschreibt das, was ich meine, eigentlich nicht. Weil Solidarität bei uns bedeutet, ich gebe dir, damit du mir, wenn ich was brauche, mir auch was gibst. Und das ist natürlich zutiefst unchristlich, ja? Weil der Christ gibt dort, wo er nichts zu erwarten hat. Also der Christenmensch geht davon aus, Gottes Versorgung, emotional, materiell, in irgendeiner Weise wird immer dann vorhanden sein, wenn ich teile. Wenn ich in meinem Umfeld der Nachbarschaft einfach teile, so gehe ich einkaufen bei Kaisers oder weiß ich wo, fülle eine Tasche für eine Nachbarin. Und ich kaufe mir alles, was ich gerne essen würde. Und ich gehe zu dieser Nachbarin, Treppe hoch, und sage, ich habe hier noch was Kleines. 1 Kilo Kalbschnitzel. Ja, alles Dinge, die man sich sonst nicht leistet. Und sie versteht die Welt nicht. Und ihre Augen leuchten. Und ich merke, da kommt Licht der Freude Christi in das Leben rein. Nicht wegen der Kalbschnitzel, okay, vielleicht auch. Aber dass durch das Teilen Christus berührbar wird. Wow, teilen hilft heilen. 3 Minuten. Dritte These. Ein ganzheitliches Leben wirkt heilend auf die Umgebung. Ich habe einen Freund, jüdischen Freund, in Berlin, Christus sehr fernstehend. Ja, sehr, sehr, sehr fernstehend. Und wir sind dicke Freunde, er könnte mein Sohn sein und wir verbringen Zeit, essen zusammen, quatschen zusammen, sind unterwegs zusammen. Ich habe ihn dann an der Pfarrer-Weiterbildung mitgenommen, wo niedersächsische Pfarrer dann eingeladen wurden, in Berlin so ein Praxismodell Vineyard anzuschauen. Und ich habe mich politisch sehr wahrscheinlich nicht ganz korrekt verhalten, was mir ab und zu passiert. Bitte vergeben Sie mir. Aber die wurden dann etwas wütend und mein jüdischer Freund regt sich maßlos auf und geht. Und ich dachte schon, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich treffe ihn, frage ihn, was ist dann? Weshalb bist du gegangen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nö, sagt er. Die haben dir vorgeworfen, intolerant zu sein. Du bist der toleranteste Mensch, den ich kenne. Durch dich und deine Freunde habe ich ein Christentum kennengelernt, das ich bis jetzt nicht kannte. Und das sage ich nicht, weil ich ein besonders guter Mensch bin. Versteht ihr? Bilde mir eigentlich wenig darauf ein, aber habe ein Ziel, dass Heilung durch mein Leben in die Gesellschaft fließt, zu den Menschen, die im Fernstehen sind. Und das Mittel ist nicht mein Können und mein Vermögen, das Mittel ist meine Hingabe Christus gegenüber und meine Liebe zu den Menschen. Die wirkt heilen. Vierte These. Wenn wir als Christenmenschen in der Welt heilend leben wollen, dann müssen wir nicht Evangelium vermitteln, sondern Evangelium bezeugen. Ja? In dieser Wissensgesellschaft möchten wir den Glauben lehren, vermitteln, verständlich machen. Meine Lieben, das bedeutet so viel, wir übernehmen den Job Gottes. Wir haben den Auftrag, den Glauben zu bezeugen. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, den Glauben zu vermitteln. Die Initiation zu einer Christwerdung, die der erste Schritt in das christliche Bild von Heilung oder ein wichtiger Schritt ist, besteht auf der Initiation des Geistes und dem Bekenntnis des Menschen. Und das Werkzeug wir sollen das bezeugen, was Christus in uns getan hat. Evangelisieren heißt nicht, den Leuten irgendwie zu erzählen, dass sie ohne Heiland in die Hölle fahren. Weil die haben weder von Hölle noch Heiland ein Konzept. Sondern bezeugen, was Christus in uns tut. Wir bezeugen, wir vermitteln nicht. In unserer Zeit, das Netz auszuwerfen auf die andere Seite, heißt bezeugen, nicht vermitteln. Fünftens, für Menschen zu beten in ihrer Gegenwart, ja, und das kostet uns etwas Mut, ist die schnellste Verbindung, die wir schaffen können, zwischen Gott und unseren Freunden. Ich pflege das wöchentlich, mit nichtchristlichen Freunden zu beten. Bei meinen jüdischen Freunden, da frage ich nicht, ob ich für sie beten kann, haben sie kein Konzept für. Ich frage sie, ob ich sie segnen darf. Und ich, mit meinen doch recht vielen jüdischen Freunden merke ich, die warten darauf, dass ich sie segne. Aber auch die nicht-jüdischen Freunde, die Jesus Christus fernstehen sind, die warten darauf, dass ich sie segne. Da ist Kraft drin. Doch wir fürchten uns sehr. Netz auf der anderen Seite auswerfen. Sechstens, wir sind gleich durch. Vollmacht ist nicht eine charismatische Frage. Ja? Ein vollmächtiger Christ ist nicht ein charismatischer Christ, respektive ein charismatischer Christ und ein vollmächtiger Christ. Vollmacht ist etwas ganz anderes. Vollmacht heißt, Christus in uns dem Nächsten Raum zu geben. Vollmacht heißt, Christus in uns dem Nächsten Raum zu geben. Das heißt, diesen Christus in uns zugänglich zu machen für den Nächsten. Dort liegt Vollmacht. Vollmacht liegt nie in einem menschlichen Gehabe oder in irgendeiner Frage von Salbung und Zittern, Schütteln und charismatische Erfahrung und Sprachenreden und. Sondern die Kernfrage ist, werden wir für den Geist Gottes transparent, der Christus durch uns in der Welt sichtbar macht? Das macht uns vollmächtig. Und dieses Bewusstsein, dem Raum zu geben, verändert eben das Umfeld, bringt Heilung. Und die letzte These ist, Barmherzigkeit heißt für mich im Kreislauf der Versorgung Gottes mit dem Nächsten das Materielle teilen, welches eh nur ein Ausdruck des Immateriellen, des in mir, des Inneren ist. Verstehst du, was ich äußerlich besitze, ist ein Abglanz vom Inneren. Du kannst noch so vermögend sein, aber arm wie eine Kirchenmaus. Du kannst Häuser und Ländereien besitzen und die armseligste Seele auf der Erde sein. Und du kannst nichtshabend sein und die reichste Person. Weil wahrer Reichtum, der kommt aus dem Kreislauf des Segens Gottes, der in der Barmherzigkeit, die wir für den Nächsten haben, ihren Ausdruck finden. Zum Schluss. Wir müssen die Netze auf die andere Seite auswerfen. Das können wir aber nur, wenn Christus uns das tun heißt und wenn wir lernen, seine Stimme zu hören. Deshalb bitte ich jetzt, dass wir noch kurz miteinander beten Und ich bitte Sie, die Augen zu schließen, mal bequem hinzusetzen. Und wir beten gemeinsam im Herzen, ja? Dieses Gebet von Bruder Franz. Jesus Christus, mache du mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, und ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung erwecke, wo Verzweiflung quält, ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen.